Toni Kroos is going to be remembered as one of the greatest midfielders who have ever played the game, full stop. He's an extraordinary footballer. What more can you ask from Toni Kroos? He left Bayern, a Champions League winner, and then went on to win 4 Champions League titles and potentially 5 with Real Madrid. And his game is the closest you can get to perfection. So smart, plays with serenity, never misplaces a pass. The metronome of Real Madrid for so long has been Toni Kroos. And I don't know what more he can do if he's not already considered one of the legendary midfielders of football history.
It's Junior, and I think they're hoping for that.
Oh, it's a super ball over the top. It's a lovely take and a smashing finish.
Kroos, Brahim, lovely move. And the opening goal, Brahim Diaz. What a pass from Toni Kroos and a very composed
finish. Look at that. Look at that.
All over the top for Eden Hazard. The flag has stayed down. This could be 3. And it is 3.
Slip through towards Vinicius Junior. And that's what they can do, Jim. Out of nothing, Real Madrid conjure up a magical goal.
La imagen, Dani Carvajal apareciendo para controlar ese balón. Tiene opción de disparo y lo tenemos. Gol.
Ronaldo sets it up for Kroos. Superbly placed by Toni Kroos.
Bundesrasenschau. Servus, moin, moin, gute. Herzlich willkommen zur Champions League Final Preview. Wir sind gerade, wenn ihr uns seht, live auf Twitch. Die Folge kommt am Donnerstag auf, wie heißt denn das, Spotify. Muss einmal kurz überlegen.
Ich hätte gerade auch Join im Kopf.
Ja, ich auch. Ich bin völlig verwirrt. Ihr habt schon gehört, LS bei mir. Herzlich willkommen in der Folge.
Ja, moin.
Das ist das dritte Mal, dass wir uns heute begrüßen.
Ja.
Ist das nicht verrückt? Und wir haben Großes vor. Es ist das größte Fußballspiel des Jahres. Dieses Jahr vielleicht nicht.
Im Vereinsfußball.
Im Vereinsfußball. Darauf kann man sich, glaube ich, gut einigen. Es ist wieder Zeit fürs Champions-League-Finale.
Ja. Ist das nicht herrlich?
Ich lieb's. Es ist ja auch so ein bisschen das Spiel der großen Stories und Geschichten und Emotionen.
Total. Und es ist David gegen Goliath.
So ein bisschen, ja.
Also es gibt ja brutal viele Stories. Sind ja
unendlich viele. Also und wir werden wahrscheinlich nur die Oberfläche kratzen.
Also du hast einmal Reus-Story.
Du hast einmal Kroos-Story.
Kroos-Story. Hast du Hosselu-Story. Du hast Hummels-Story.
Du hast, wenn du so willst, hast du sogar noch die Story.
Wembley-Story?
Du hast die Wembley-Story. Wenn du so willst, hast du auch noch die Karim Benzema-Story, der ja relativ überraschend dann doch vor der Saison gegangen ist und Real ja die ganze Saison mehr oder weniger ohne Mittelstürmer gespielt hat und ein neues System erfunden hat.
Ja, aber das hat ja nichts mit dem Champions-League-Finale zu tun.
Ja, doch schon. Vielleicht war Real also nicht der allergrößte Favorit auf den
Nicht so sehr Teilnahme. Wie die anderen Stories.
Nee, das auf jeden Fall. Es hat keinen direkten Einfluss mehr auf das Spiel, weil Real hat ja eine ganz gute Alternative gefunden. Aber lass uns das Ganze chronologisch mal so ein bisschen aufrollen, damit wir vielleicht so ein paar, ich sag mal, Leitplanken haben, in denen wir heute sprechen. Der Weg von Real Madrid in dieses Champions-League-Finale. Und ich finde, es fängt direkt in Spiel 1 in der Gruppe mit Neapel, Union Berlin und Braga sehr, sehr richtungsweisend an. Weißt du noch, welches das erste Gruppenspiel war für Real in der Gruppenphase dieser Champions-League-Saison?
Boah, das ist natürlich eine gute Frage. Union war es, glaube ich, nicht.
Es war Union Berlin.
Okay. Es war Real, also nee, Union Berlin bei Real Madrid und Real Madrid hat 1-0 gewonnen oder 2-1?
1-0?
1-0 durch Jude Bellingham in der
90+4.
Irgendwie sowas.
Auf jeden Fall in der Nachspielzeit. Und das, ich will nicht sagen, aber vielleicht hat das schon so ein bisschen den Weg für beide Mannschaften geebnet durch die Saison. Für Union Berlin, die mit einem Sieg in der Bundesliga gestartet sind, Nackenschlag in der Nachspielzeit im Bernabeu, danach alles verloren und Real Madrid hat gelernt, okay, wir haben mit Jude Bellingham einfach nicht nur einen fantastischen Fußballer eingekauft, sondern auch Aura und wir können und wir werden wahrscheinlich auch viele späte wichtige Treffer die Saison machen. Und es ist, das Champions League Finale geht am Ende des Tages nur über uns, wenn man so möchte. Und so ist es dann ja auch gekommen. Man kann die Gruppe bei Real Madrid kurz zusammenfassen. 6 Spiele, 6 Siege. Und ich erinnere mich, wir hatten als Spieler der Vorrunde Jude Bellingham.
Ja,
das hat schon gezeigt, wie dominant und prägnant Real Madrid da durchgegangen ist. Ich muss jetzt einmal ehrlicherweise gucken.
Gegen wen Dortmund gespielt hat als Erste?
Nee, ich würde es chronologisch halten. Genau, stimmt, das Achtelfinale war gegen Leipzig bei Real.
Ja, und dort auch ein bisschen Glück gehabt.
Das finde ich nämlich auch. Also
mit der Schiedsrichterentscheidung.
Einmal das, dass das Tor nicht gegeben wurde. Und ansonsten, wenn es eine Runde gab für Real Madrid, wo sie ein bisschen Glück hatten, beziehungsweise wo sie auch mal nicht ganz so überzeugt haben, was ist Achtelfinale.
So. Ja, das stimmt. Und da hätten sie auch rausfliegen können.
Sie standen, also das war auf jeden Fall die Runde, wo sie am dichtesten dran waren.
Ja. Sehr.
Da haben sie sich ein bisschen weiter gemauschelt und da hat man vielleicht gedacht, na, ist Real Madrid dieses Jahr so die Mannschaft fürs Champions-League-Finale? Sind die schlagbar? War ich mir noch nicht ganz so sicher. Weil da hatte ich eigentlich gedacht, dass Leipzig dran war, um weiterzukommen.
Ja, die waren sehr, sehr dicht dran und die hätten es irgendwo auch verdient gehabt, aber da hatten sie, also Real hatte dieses Quäntchen Realglück.
Das hast du schön gesagt, das Quäntchen Realglück und dieses Quäntchen Realglück kennen wir jetzt ja schon seit ein paar Jahren und da hat Real Madrid es dann wieder bemüht, nur um dann, ich sag mal, Richtung eines relativ schweren Pfades zu wandern, Richtung Champions League Finale, weil der nächste Gegner war der Manchester City, der amtierende Triple-Gegner. Und dann wurde es wieder wie in den letzten 3 Jahren, also diese Serie City gegen Real, von Legendenstatus ist vielleicht ein bisschen viel zu sprechen, aber die hat schon die Champions League in den letzten 3 Saisons geprägt.
Total.
Also wenn man denkt, ne, 2021 ist Real weitergekommen durch den ganz, ganz späten Rodrigo-Doppelpack im Rückspiel.
Ja.
Und dann erinnere ich mich noch in der Verlängerung zum 3:1 den Lupfer von Karim Benzema in die Tormitte.
Ja.
Also so viel Balls und so viel Eis in den Venen muss man erstmal haben, das zu machen.
Karim Benzema?
Ich befürchte auch. Und dann letzte Saison, 2023, diese absolute Machtdemonstration von Manchester City, das 4:0 im Rückspiel. Und dieses Jahr fing es ja eigentlich schon mit einem absoluten Wahnsinn an. Mit dem 3:3 im Hinspiel. Nur um dann noch mit einem Elfmeterschießen im Rückspiel in Manchester getoppt zu werden.
Tja. Aber auch da hatte Real wieder dieses Quäntchen Glück. Oder dieses,
ja, auf jeden Fall.
Quäntchen mehr individuelle Mentalität. Zu sagen, mehr Selbstvertrauen, mehr in die eigenen Fähigkeiten.
Und vielleicht auch das Selbstverständnis, wir gewinnen das. Also einfach, ja, genau, mehr Selbstverständnis.
Einfach die Eier.
Ja, ja.
Wie Oliver Kahn sagen würde.
Wie Oliver Kahn sagen würde, wie Ancelotti auch gesagt hat über Toni Kroos. Und ja auch so ein bisschen bezeichnend oder beziehungsweise Sinnbild, dass dann ausgerechnet auch Antonio Rüdiger, der vorher im Profifußball noch nie einen Elfmeter geschossen hat, den entscheidenden Elfmeter reinmacht.
Ja, vor allen Dingen, wenn du 11 Spieler da auf dem Platz hast und sagst, ja, okay, ich brauche 6 Schützen.
Ja.
Beziehungsweise 5. Da fällt mir Antonio Rüdiger nicht ein.
Er sich, glaube ich, selber auch nicht, aber da die Situation sich so ergeben hat, war er dann der Erste, der gesagt hat,
der sagt so, ey, natürlich mach ihn rein.
Das wahrscheinlich auch, der hat wahrscheinlich gar nicht groß drüber nachgedacht in dem Moment.
Ja, genau, und genau das. Genau das, darum gewinnen sie Spiele.
Weil sie nicht zweifeln.
Genau, die haben keinen Selbstzweifel in ihre Fähigkeiten. Der sagt so, ja, okay, mach ich. Was, also, Elfmeter? Ja, mach ich. Soll ich einen umhauen? Ja, mach ich.
Genau.
Soll ich ein Pass spielen? Ja, mach ich.
Ja, und wir sind Real Madrid.
Soll ich das Spiel gewinnen? Ja, mach ich.
Genau, dafür ist Rodrigo dann ja immer da, mit seinen späten Toren. Genau, ich gewinne das jetzt einfach und dann ist gut.
Ja.
Und dann sind wir eine Runde weiter. Und das hatten sie dieses Jahr wieder, muss man sagen, dann Manchester City voraus.
Ja.
Im entscheidenden Moment.
Ja. Und kannst du mir noch sagen, wer verschossen hat?
Oh, gute Frage. Ich hab's nicht mehr im Kopf, aber ich hab's auf. Warte, ich kann's dir sagen, wer bei Manchester City verschossen hat. Es waren nämlich Mateo Kovacic und Bernardo Silva. Genau, Bernardo Silva hatte ich noch im Kopf. Bei Mateo Kovacic denke ich direkt an die Szene, die man aus der Hinterbildkamera aufgefangen hat, wo Antoni Rüdiger anzeigt, Lunin, da, spring nach da. Ja. Weil Mateo Kovacic und Antoni Rüdiger sehr, sehr gut befreundet sind.
Echt?
Ja, sehr gut.
Ich weiß, dass sie bei Chelsea zusammen gespielt haben.
Und sie haben bei Chelsea zusammen gespielt. Es ist ja auch so, dass Mateo Kovacic fließend Deutsch spricht, weil er in der Schweiz aufgewachsen ist.
Ach, Quatsch.
Ja, das vielleicht als kleiner Zeit- und Randfakt noch mit dazu.
Krass.
Das ist so. Deswegen wusste Toni Rüdiger, wo man den Elfmeter hinschießt. Und im Champions League Viertelfinale gibt es auch keine Freundschaft. Und deswegen wurde da mal ganz kurz angezeigt, wo denn die präferierte Ecke ist.
Ja, hätte ich auch so gemacht.
Es ist natürlich nur konsequent. Und so ist Real Madrid dann weitergegangen in die Serie, ins Halbfinale gegen Bayern München. Und damit hatte man vor der Saison wahrscheinlich die drei Top-Favoriten, die alle sich so mehr oder weniger getroffen haben. Und Real Madrid durch beide durch musste. Und es am Ende auch geschafft hat, auch wenn ich aus, ich sag mal, ein bisschen subjektiver Sicht am Ende drauf sagen muss, da hat auch Kim Meunier viel mitgeholfen. Aber Real
Madrid, der war Real zwölfter Mann.
Der war Real zwölfter Mann. Aber Real war auch im entscheidenden Moment da. Also ich denke da direkt an den Pass von Toni Kroos, der wahrscheinlich aufgrund der Geschichte, die Saison für Toni Kroos noch weitergeschrieben hat und dieses Spiel auch schreibt, wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Das wird wahrscheinlich eine Szene sein, die man, wenn man an Toni Kroos denkt, wahrscheinlich in jedem Rückblick und Highlight-Reel sehen wird.
Ja, na klar.
Dass dieser Pass auf Vini Junior und Vinicius dann ja auch, der den Elfmeter reinmacht, muss man auch machen, ne? Hexenkessel, Allianz Arena, Halbfinale.
Ich weiß ja nicht, ob der Allianz Arena so der Hexenkessel ist.
In der Champions League gegen Real Madrid, ja. Hätte mich jetzt gegen Darmstadt gefragt, hätte ich gesagt, nee, dann auch nicht. Aber es ist halt immer voll, ist immer was los. Und die Schickeria-Kurios, die können schon was. Aber wir sind nicht genug bei Real Madrid. So geht's im Hinspiel 2-2 weiter. Und dann das Rückspiel. Es ist wieder ein typisches Real-Rückspiel. Das muss man ja so sagen. Es ist das Quäntchen, wie hast du es eben genannt?
Quäntchen Glück.
Das Real-Quäntchen Glück, aber auch dieses Selbstverständnis zu gewinnen.
Selbstverständnis, ja. Und nie aufgeben und in den entscheidenden Situationen da zu sein.
Das ist es wahrscheinlich. Auch das dann zu nutzen und den Ball vielleicht nicht gegen Pfosten zu setzen oder 3 Meter am Tor vorbei.
Ja, ist auch irgendwo eine Qualität. Und wer hat die Tore geschossen? Joselu nach Einwechslung.
Ich wollte gerade sagen,
meine Joselu!
Dein Player to watch, dein Breakout-Star und dein Spieler der Saison in La Liga vor der Saison.
Ja, absolut.
Da müssen wir auch nochmal dezidiert drüber sprechen.
Nein, weiß man nicht.
Aber damit, alleine mit diesen beiden Toren, hat er ja schon seine Legitimation bei Real Madrid und seine Berechtigung, warum er im Kader steht.
Ja, absolut.
Also komplett.
Absolut, also total. Also mega. Für ihn ist es ja wahrscheinlich auch brutal, weil er selbst ja, absolut Real-Fan ist und 2 Jahre vor diesem Spiel in Paris im Stadion war, als Fan.
Ja, verrückt, ne? Wie die Storys manchmal so sind. Und jetzt selber als Spieler für Real auf dem Rasen steht und dann 2 so wichtige Tore im Champions League Halbfinale macht. Es war die 88. und 92. Minute. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste die ganze Zeit, dass Real Madrid weiterkommt. Und auch, dass sie das in der regulären Spielzeit gewinnen. Als das 1-1 gefallen ist, wusste ich, die machen
das
zweite.
Das wusste ich auch. Ich würde auch sagen, wenn Joselu jetzt am Samstag das entscheidende Tor zum Sieg schießt.
Ist er der Spieler der Champions League-Saison?
Weiß ich nicht, aber. Und wenn sie nicht gegen Dortmund gespielt hätten und er das entscheidende Tor gemacht hätte.
Hättest du dich sogar gefreut.
Hätte ich mir sogar ein Trikot geholt. Im Champions League-Badge. Aber das gegen Dortmund ist schwierig. Schwierig.
Ja, kann ich verstehen.
Auch erst muss er ja auch das Tor machen.
Ja. Das stimmt. Es muss auch eingewechselt werden. Je nach Spielsituation ist das ja auch nicht hundertprozentig garantiert. Muss man ja auch sagen.
Ja.
So. Und so ist Real Madrid dann im Finale angekommen. Und dann lass uns mal rübergehen zum Dortmunder Weg ins Finale. Weil der beginnt ja interessant.
Steinig.
Sehr, sehr steinig. Und niemand hat ja vor der Saison erwartet, dass Dortmund überhaupt die Gruppe übersteht. Also ich weiß noch, wie wir in der Champions League Preview gesessen haben und gesagt haben, Milan, Newcastle, PSG, bei aller Liebe mit dem Kader und mit dem Trainer.
Wäre der dritte Platz schon ein Erfolg.
Genau, so haben wir dann gesagt, international überwintern sollte das Ziel sein.
Ja.
Ja, genau. Das war unser Gedankengang. Und so sind wir da dann reingegangen. Und wer gewinnt am Ende die Gruppe?
Ja, Borussia Dortmund.
Ja.
Was ist los?
Was ist los?
Kein Problem.
Ich verstehe die Frage gar nicht.
Ja, echt, ey.
Dabei fing es ja gar nicht gut an. Ich denke an das Spiel gegen PSG, wo man im Prinzenpark mit einer Fünferkette komplett gemauert hat und die Aura ausgestrahlt hat, bitte schießt uns nicht ab.
Ja.
Und dass man diese Transformation nimmt über den weiteren Verlauf, war, glaube ich, nicht absehbar. Aber man hat sich über die Gruppenphase sehr stark gesteigert und hat am Ende wahrscheinlich das Make-it-Break-it-Spiel für Dortmund, für mich war Newcastle in Newcastle.
In Newcastle, das 2-0. Ja.
Ja, das war das entscheidende Spiel für den
Run. Wo sie auch da auch ganz anders auftraten.
Auch von der Körpersprache völlig anders. Und da hat Felix Nepcher für mich sein bestes BVB-Spiel bis jetzt gemacht.
Hat er auch?
Ich würde behaupten, das war bis jetzt ein einzig wirklich gutes Spiel für den BVB.
Ja.
Ist wahrscheinlich, ist nicht zu weit hergeholt, oder?
Nee.
Nee, ne? Nee, ich glaube das auch.
So viele Spiele hat er dann auch nicht gemacht.
Ja, stimmt, viel verletzt gewesen.
Auch nicht von Anfang an. Aber ja, und du musst sagen, nach dem zweiten Spiel, das war das 1-0 gegen Milan, haben sie nicht mehr verloren in der Gruppe.
Und das in der Gruppe, dann bist du auch verdient weiter.
Ja.
Also es war wirklich, eigentlich war nur der Aussetzer dieses Spiel gegen PSG, was genau. Wahrscheinlich einfach taktisch völlig falsch eingestellt war, muss man auch sagen. Also aus meinem Empfinden im Nachhinein.
Taktisch, ja, und vielleicht auch noch bist du noch nicht ganz im Leistungsniveau, wo du nachher zum Ende der Saison gewesen bist, angekommen.
Kann sein, ja. Gebe ich dir recht.
Ja.
Und so ging es dann als Gruppenerster weiter. Man bekam den Gruppenzweiten und hat dann die Base Warriors Eindhoven bekommen. Und das war auch für den BVB vielleicht so ein bisschen, wie für Real Madrid, das Achtelfinale war vielleicht so ein bisschen das Kritischste. Beziehungsweise das, was so am unspektakulärsten verlaufen ist. Weil man hat jetzt gegen PSV nicht geglänzt, aber ich meine mich an einen Auswärtssieg 1-0 erinnern zu können, wo PSV die bessere Mannschaft war. War das nicht 1-0?
1-1.
Ach stimmt, PSV hat noch ein Tor gemacht. Stimmt, du hast recht. Weil da war Dortmund nämlich nicht gut. Das weiß ich nämlich noch. Da haben sie sich ein bisschen hin verdaddelt.
Ja, waren sie auch nicht. Und im Rückspiel, da waren sie auch nicht gut. Das war eigentlich eine Kopie 1-1 vom Hinspiel. Bloß Dortmund hat 2 Tore geschossen und PSV
kein
hat
Tor.
Bitte?
Oder? Haben die Tore gemacht?
2. Also nein, Dortmund hat 2 Tore gemacht?
Ja, PSV.
Und PSV hat es nicht hinbekommen, ein Tor zu schießen.
Damit Luke de Jong so eine überragende Saison gespielt. Der hat fast 50 Scorer gemacht.
Tillmann auch ein brutales Spiel gemacht. Also richtig gut. Und ich glaube, in dem Spiel, wenn ich mich recht entsinne, hat Kobel sogar einen Elfmeter gehalten.
Das hab ich tatsächlich nicht mehr vor Augen.
Ja, das ist eine Situation, also wo Elfmeter gegen Dortmund gepfiffen wurde mit Tillmann, wo sich jeder danach lächerlich gemacht hat, wieso kann es denn geben?
Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, du hast recht. Ja, war es nicht sogar Hummels, der das Foul gegeben hat?
Ja.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich noch an das Field-Interview bei The Zone danach von Mats Hummels.
Ja.
Der ja dann generell vorgeschädigt ist, weil ich glaube 2-3 Jahre vorher gab es ja die Szene mit Anthony, wo er rot gekriegt hat. Oder gelb-rot. Wo die alle übereinander fallen.
Ja.
Und deswegen, eher niederländische Mannschaften, da ist immer irgendwie so ein bisschen eine Story. Und dann ging es gegen Atletico Madrid. Und da war ich persönlich mir eigentlich sicher, dass das der größte Stolperstein ist und dass Dortmund da rausgeht. Einmal besonders, weil Atletico Madrid meinen heimlichen Favoriten ausgeschaltet hat mit Inter Mailand. Und dann hat man das Hinspiel 2-1 verloren.
Ja. Und danach habe ich auch gedacht, ja, ciao, das wird nie was.
Genau, besonders.
Und das Hinspiel, boah, also.
Das haben wir ja live im Stream geguckt, glaube ich. Das haben wir zusammen geguckt.
Ja. Wie scheiße, also was für eine Idee hast du im Viertelfinale eine Dreierkette auszuprobieren, einen 3-2-Aufbau auszuprobieren, dass Madsen mit ins Zentrum zieht.
Ja, das habe ich auch
überhaupt nicht verstanden. Das wurde aber nach einer halben Stunde sehr schnell ad acta gelegt.
Da stand es auch schon 2-0 für Atletico.
Ja, und dann haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gespielt, konnten in der Drangphase auch einen Anschlusstreffer machen. Ganz sehr, sehr, sehr moralisch, sehr, sehr wichtig.
Und sehr, sehr, sehr
wichtig. Weil das eine viel, viel bessere Ausgangslage bringt.
Genau, einmal das. Und ich denke da immer noch an die Szene von Samuel Lino, der eigentlich das 3-0 macht, aber Kobel den mit einer unmenschlichen Parade hält. Das muss so um die 70., 72. Minute gewesen sein. Fällt da das 3-0, ist die Champions League-Kampagne von
durch.
Zeigt einmal, wie wichtig es ist, einen richtig guten Torwart zu haben.
Ja.
Wie stark Kobel ist. Und das war so der nächste Make-it-or-break-it-Point für Dortmund. Weil so kommt Alea rein, macht, glaube ich, gefühlt sein einziges Pflichtspieltor diese Saison. In der Bundesliga hat er keins gemacht. Aber da ein brutal wichtiges Tor. Und so hast du wieder eine Chance im Rückspiel. Und dann natürlich die magische Nacht von Dortmund, das 4-2.
Das war auch ein Spiel. Also
das hätte eigentlich niemals so komplex und kompliziert ausgehen müssen dürfen. Weil man führt 2-0. Dann dachte ich, okay, man hat wirklich eine realistische Chance. Dann macht Atletico das 2-2. Und dann fallen eben noch diese beiden Tore mit dem entscheidenden Tor von Sabitzer, meine ich.
Sabitzer macht das 4. und Füllkrug das 3.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Aber Sabitzer macht dann den ominösen und berühmten Deckel hinten drauf.
Ja.
Und das haben die Spieler ja auch selber gesagt, das hat was mit Dortmund gemacht. Weil da war eine besondere Stimmung im Stadion.
Ja, Schlotterbeck hat das mal gesagt, nach dem Spiel gegen PSV, glaube ich, war das. Irgendwann hat er das gesagt im Interview in der Champions League. Uns muss in der Champions League zu Hause erstmal einer schlagen.
Hat er recht.
So,
ne? Ist generell nie einfach.
Nee, also da hat er absolut recht, weil da sind so 80.000 Verrückte im Stadion.
Kommt hin, ja.
So.
Im Zweifel inklusive Kevin Großkreuz.
Der ist safe da.
Ja, bei solchen Spielen auf jeden Fall, ja.
So, und die gelbe Wand, die macht eine brutale Stimmung.
Frag mal Jamie Carragher.
Ja, Jamie ist Fan. Ja. So, und deswegen ist das schon nicht so einfach. Und wenn du noch so spielst, dass du dich eher hinten reinstellst und den Matsumats Prime hast.
Kommt dazu, ja.
Da kannst du nichts machen.
Dann wird es sehr, das ist sehr schwer. Eine
harte Nummer.
Dann wird es eine sehr harte Nummer. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim Halbfinale bei den Mats Hummels Spielen und Fortuna dem Alu-Gott. Das muss man ja ehrlich so sagen. Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Wir hatten beide vor der Serie nicht so ein schlechtes Gefühl, weil wir Paris beide irgendwie schlagbar fanden.
Ja.
Und da war dann auch der Punkt, wo wir an Edin Magic geglaubt haben.
Die schwarze Magie von Edin, ja.
Genau, und genau so ist es auch gekommen und es ist eingetreten. Weil PSG trifft 6-mal Aluminium in beiden Spielen, aber 0-mal das Tor. Und Dortmund macht 2 Tore, auch finde ich in 2 sehr wichtigen Momenten. Und wieder ist Niklas Füllkrug der Torschütze. Und das finde ich ein bisschen bezeichnend, weil eigentlich, also die meisten Mannschaften auf einem ganz, ganz hohen Niveau, die weit in der Champions League kommen wollen, suchen immer den Spieler oder gerade den Stürmer, der im entscheidenden Moment wichtige Tore macht. Und jetzt macht Niklas Füllkrug dieses 3-2 gegen Atletico im Rückspiel und dann dieses 1-0 im Hinspiel gegen PSG. Rolle erfüllt, hat ihm keiner zugetraut.
Nee, hat er auch nicht über die Saison hinaus so viele Tore geschossen.
Nee, wir machen gut 12 waren es, ne? In der Bundesliga.
In der Bundesliga 12, ja. Champions League weiß ich nicht, da sind es, glaube ich,
3 oder 4, meine ich. Die beiden und noch in der Gruppenphase 1.
Ja, ich schaue mal nebenbei nach. Aber doch dann schon entscheidende. Warte mal, ich bin hier gerade da.
Und das ist ja wichtig.
3.
Warum geht's da?
3.
Ja, guck, sag ich doch. 3, meine ich doch, so im Kopf zu haben.
Bei 12 Spielen.
Das ist nicht so überragend, aber wenn du die beiden Tore machst, dann.
Und das war ja auch ein sehr, 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 sehr guter Spielzug, sehr, sehr, sehr guter Konter.
Sehr starker Abschluss.
Ja. Und in dem Spiel auch bisschen, also ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel verloren geht.
Im Hinspiel?
Im Hinspiel.
Nee, ich auch nicht.
In einem Rückspiel auch nicht.
Nee, es war eine ganz komische Atmosphäre irgendwie und auch ein ganz komisches
man
Gefühl.
Man sagt ja, 6 Pfostentreffer, ja, aber PSG hatte Nee, also ich kann mich jetzt nicht, es kann sein, dass ich mich irre, aber keine richtige Großchance in den beiden Spielen. Nee, vielleicht im Hinspiel vielleicht.
Durch Kolumuani.
Ja, so, und ja, aber das war's.
Sonst eben nur die Alu-Treffer, wobei man zwei auf jeden Fall rausrechnen muss, so ein bisschen, finde ich, weil das eine war ein Distanzschuss von Nuno Mendes und das andere war ein Distanzschuss von Vitinha.
Ja. Und das andere war eine gute Parade von Kobe.
Ja, und
also das andere. Drei rausrechnen? Ja. Die sind ja, halt, die können halt nicht schießen, müssen ein Abschlusstraining machen.
Genau, ja.
Unter Gegnerdruck.
Vielleicht. So aber Borussia Dortmund im Finale. Und Dortmund schafft es nach Wembley, Bayern nicht.
Und vier Spiele diese Saison gegen PSG. Zweimal gewonnen, einmal unentschieden.
Einmal verloren. Ja, stimmt. Ist eine ganz gute Quote und sorgt am Ende dafür, dass du eben im Champions-League-Finale stehst.
Und wenn ich mich recht erinnere, Torverhältnis ist gleich 0. Weil PSG hat ein Spiel 2-0 gewonnen, Dortmund 2-mal 1-0, ja.
Ist gleich 0, ja. Das kommt hin.
Aber
dann
ja,
jetzt lass uns mal inhaltlich zum Spiel kommen. Wir wissen jetzt, wie beide Mannschaften es ins Finale geschafft haben. Jetzt spielen die auch gegeneinander.
Ja, das machen sie.
Ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht und habe mal geguckt, okay, was könnten denn so die Schlüsselduelle, Schlüsselspieler sein? Und ich habe mir da drei Duelle rausgesucht und sechs Spieler. Auf die sind wir schon so ein bisschen eingegangen. Ich würde aber gerne mal deine Meinung dazu hören. Ich habe mir einmal aufgeschrieben, Niklas Füllkrug gegen Antonio Rüdiger.
Ja, und was ist mit Nacho Monreal?
Nacho Monreal? Der ist seine Karriere schon beendet. Du meinst Nacho Fernandes?
Ja, genau den.
Ja. Der spielt auch noch mit in der Innenverteidigung, aber ich habe es jetzt mal... Also ich habe die Spieler auch mit einem Grund rausgesucht. Ich hätte natürlich auch jeweils andere nehmen können. Ich hätte mir auch irgendwie Rodrigo gegen Ian Madsen raussuchen können. Aber ich möchte jetzt das Duell der deutschen Nationalspieler haben.
Rodrigo hat gesagt, Füllkrug ist der beste deutsche Stürmer.
Kennt Rodrigo andere deutsche Stürmer?
Rüdiger.
Ach so, Rüdiger hat das gesagt.
Ja, habe ich heute beim Kicker gelesen, die Überschrift. Also natürlich aktueller bester deutscher Stürmer, nicht auf All-Time.
Ja, das ist klar.
Aber hat er gar nicht so Unrecht mit.
Nee, würde ich auch sagen. Also es gibt auch in Ermangelung an Alternativen weniger. Niklas Füllkrug hat natürlich aktuell auch den Vorteil der, ich sag mal, des Alters und des einsetzenden Old-Man-Games. Formtechnisch kann man noch über Dennis Undaff reden. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf das Duell. Sag ich dir ehrlich, weil die werden sich nichts schenken.
Nee,
die können beide auch freundschaftlich gemein spielen.
Ja, absolut. Also, beides eine Kante. Füllkrug noch mehr als
Rüdiger? Nein.
Toll.
Füllkrug ist größer.
Ja, aber breiter und schwerer. Hundertprozentig. Also Füllkrug ist mehr Kante als Rüdiger.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, Rüdiger macht da viel, viel mit Physis und Willen weg.
Mit Willen. Ja. Aber wenn du rein die körperlichen Maße nimmst.
Nee, die nehme ich ja nicht.
Ja, sag ich ja, deswegen sage ich ja mehr Kante, ja. Also Füllkrug ist mehr Kante.
Und ein Kolo ist am meisten Kante?
Ja. vielleicht.
Wahrscheinlich schon. Ja.
Ja, ich, aber wer hat.
Wo ich aber drauf hinaus sehe, das wird für mich eines der entscheidenden Duelle. Erstmal kennen die beiden sich gut. Beides Deutsche. Beides Spieler, die eben auch mit einer gewissen Physis spielen können. Antonio Rüdiger, einer der mentalen Leader bei Real Madrid. Niklas Füllkrug, aber wie wir gelernt haben, macht wenig Tore, aber entscheidende.
Ja, genau. Und Rüdiger auch ein kleiner Verrückter?
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, also im Trash-Talk ist er auch doch richtig groß, aber ich glaube, in diesem Spiel spielt das keine Rolle, weil ich glaube, Füllkrug weiß, was kommt.
Auf jeden Fall,
ja. Und er lässt sich halt nicht anstecken.
Nee, das glaube ich nämlich auch.
Aber trotzdem hätte ich die beiden gerne im Duell mic'd up.
Ja, sehr gerne. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant, ja.
Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, das wäre herrlich.
Ja, das auf jeden Fall. Mein nächstes Duell, das ich mir rausgesucht habe, ist Emre Can gegen Jude Bellingham. Die beiden kennen sich auch gut. Und die haben letztes Jahr noch oft zusammen in Dortmund die Mittelfeldzentrale gebildet. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich im Finale öfter mal begegnen im Mittelfeld.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, Jude Bellingham will das ein oder andere Mal den Emre Hobbs nehmen oder wird ihn auch Hobbs nehmen. Aber Emre ist halt einfach Emre. Der wird den, glaube ich, auch mal in den ersten 15 bis 20 Minuten einmal komplett legen.
Ja, hundertprozentig. Zeichen setzen.
Und sich eine gelbe Karte abholen. Hundertprozentig.
Könnte ich mir vorstellen. Ja, auch. Da wird es auch so ein bisschen drauf hinauslaufen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einen Plan geben könnte von Edin Terzic, wo da vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk drauf ist. Dass er sagt, Emre, kontrollieren wir die Kreise von Jude Bellingham, so als tiefstehender Sechser gegen den offensiven Achter, der auch mal mit vorne reinschießt. Könnte ich mir vorstellen.
Ganz bestimmten Plan, die werden nochmal sehr deutlich auf ihn hinweisen und nicht nur Emre Can, sondern auch die anderen Boys da aus der Zentrale. Ich denke mal, es wird neben Emre wird Marcel Sabitzer spielen.
Wahrscheinlich, ja.
Der wird auch nochmal gebrieft und ich kann mir auch vorstellen, dass Julian Brandt spielt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Dass der auch nochmal gebrieft werden, weil du wirst ihn nie alleine aufhalten können.
Nee, das wird glaube ich schwer. Ja, das sehe ich auch so. Da wird es dann irgendwann hinten raus ziemlich eng.
Sehr.
Also zumindest über 90 Minuten.
Ja, aber ich sehe schon den Vorteil bei Jude.
knapp. Ja, ich auch. Und mein drittes Duell, was ich mir rausgeschrieben habe, das ist ein bisschen stellvertretend, ist Vinicius Junior gegen Mats Hummels.
Ja.
Kann auch interessant werden, weil Mats Hummels kennt sich mit schnellen Spielern aus, weil so ziemlich jeder Spieler schneller als Mats Hummels. Und gegen Kylian Mbappé hat es ganz gut geklappt, dass man das mit Stellungsspiel und im Verbund gelöst hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Vinny eine ähnliche Aufgabe wird. Ich habe jetzt Vinny genommen, weil er doch noch ein bisschen der beziehungsweise entscheidendere Spieler ist und in Anführungsstrichen größere Star als Rodrigo, aber die beiden spielen ja sowieso eine sehr hybride, dynamische Doppelspitze.
Ja, absolut. Ich bin gespannt. Also in Kontern, wird mir Angst und Bange. Und wenn die 1 gegen 1 spielen, dann wird mir auch Angst und Bange.
Ja.
Aber ich glaube, das Old Mains Game von Mats Hummels, das wird das schon richten.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich bin gespannt. Aber das ist noch so ein bisschen das, wo ich Augenmerk drauf habe, weil da muss Dortmund, glaube ich, je nach Spielsystem und je nach Situation sehr, sehr doll aufpassen.
Ja. Ich war es das mit den Schlüsselduellen?
Das war es mit den Schlüsselduellen. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Was sehr, sehr wichtig ist und bin ich gespannt, auch wie Real spielt.
Das wäre der nächste Punkt. Die predicteden Aufstellungen.
Ja, dann lass uns da, also weil Hintergrund groß ist ein Faktor.
Auf jeden Fall ist groß ein Faktor.
So, Tchouaméni wird nicht spielen.
Tchouaméni ist verletzt, genau.
So, mit wem spielt Real noch im Zentrum?
Mit Fede Valverde und Eduardo Camavinga.
Okay.
Ist auch beides okay.
Ja, kann man machen, ne? Nicht ja. So ganz so gut wie Can, Sabitzer, Brandt, aber ne, kommt da schon dicht dran.
Ist nicht ganz so verkehrt.
Ja. Nee, weil Hintergrund ist, du musst Toni Kroos dicht machen.
Auf jeden Fall. Eigentlich brauchst du jemanden, der seine Kreise einschränkt und der ihn komplett aus dem Spiel nimmt.
Ja.
Also
Nimmst du Toni Kroos aus dem Spiel, dann nimmst du Real Madrid aus dem Game.
Ja, weil dann ist dieses Metronom und Bindeglied weg.
Ja, genau. Und Camavinga und Fede Valverde können es nicht so ganz abdecken.
Nee, weil die auch unterschiedliche Spielertypen sind, die auf ihre Weise eine eigene Energie haben, aber vielleicht nicht diese entscheidende Pass und Spiel und diese
Entscheidungsfindung ist anders.
Genau, Entscheidungsfindung ist wahrscheinlich das richtige Wort. Je nach Situation. Genau, Camavinga kommt eher über das Körperliche, über das Ballgewinne und Fede Valverde über rein in der
Energie und Kraft.
Ja, genau.
Ja, das denke ich auch. Und deswegen musst du Toni Kroos wirklich aus dem Spiel nehmen. Und da wird es sich schon lohnen, fast einen Spieler so ein bisschen dafür abzustellen.
Wäre eine Überlegung. Jetzt die Frage, würdest du eher jemanden, wenn du einen abstellst, wenn du dich wirklich fast Richtung Manndeckung orientierst, eher gegen Kroos oder eher gegen Bellingham?
Kroos.
Hätte ich auch gesagt.
Ja, auf jeden Fall Kroos. Muss halt nur gucken, wo er positionstechnisch auftaucht. Ob er als Halbraum zentralen Mittelfeldspieler spielt oder als alleinige Sechs.
Mhm. Wahrscheinlich so. Als Halbraum.
Denke ich auch.
Könnte mir vorstellen, dass Kamavinga diese Sechs einnimmt.
Denke ich auch. Dann wird es ein bisschen schwieriger, ihn zuzumachen, weil er sich dann wahrscheinlich immer auf eine Seite, also immer wieder die Seiten wechseln wird. Und nicht nur links oder nicht nur rechts. Weil dann würde ich an seiner Stelle machen, weil damit störst du die Struktur und dann so kannst du auch keine Person abstellen für Toni Kroos. Sondern müssen das immer dann Brandt oder Sabitzer.
So musst du immer wieder übernehmen und das reicht ja meistens viel, schon.
Ja, genau. Viel kommunizieren. So, aber dann auch Aufgabe von den drei da vorne. Also das wird ja wahrscheinlich sein,
Malen Sancho Füllkrug?
Eben. Ja, wenn Malen fit ist.
Auch eine Frage.
Hat er zuletzt in der Bundesliga von Anfang an gespielt? Nee, ne? Doch. Ja, weiß ich nicht.
Unsicher.
Weil war verletzt und Adeyemi hat ja immer gestartet. Ich kann mir auch vorstellen, dass Adeyemi startet.
Das würde mich überraschen. Das wäre ehrlich gesagt für mich eine Überraschung. Beino Gittens nicht, oder?
Nein. Der kommt von der Bank. Ja. Aber auch Aufgabe der drei ist es, die Passwege zu Toni Kroos zu schließen.
Hundertprozentig, ja.
Mit den Laufwegen und andere Optionen zu geben.
Vielleicht sehen wir defensiv auch einen Niklas Füllkrug, der sich mal in die Wege von einem Toni Kroos einmischt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Finde ich auch nicht komplett utopisch. Also das wird wahrscheinlich auch, vielleicht ist das nicht offensichtliche Duell to watch, wo man vielleicht auch mal drauf gucken könnte.
Ja.
In die Richtung.
Aber die Aufstellung, da haben wir schon ein paar bisschen Name-Dropping betrieben. Ich glaube, bei Dortmund Kobel im Tor.
Ja,
Schlotterbeck bei Kummels. Links Matzen, rechts Riesen.
Ja.
Sabitzer, Can Brandt. Außen EG aktuell. Ich habe noch nicht eingelesen, aber mit Adeyemi oder Malen, wenn Malen fit ist. Und naja, Füllkrug, Sancho.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, das stellt sich ja von alleine auf. Also tut mir leid. Also das ist ja.
Du hast ja nicht so viele Alternativen.
Nee.
So, auf dem Niveau.
Nee.
Ja, da gehe ich mit. Das stimmt. Bei Real bin ich gespannt, ob. Wahrscheinlich wird Lunin stehen im Tor, gehe ich jetzt mal von aus.
Ja.
Links Ferland Mondi, Innenverteidigung, aufgrund Mangel von Alternativen, Rüdiger und Nacho Fernandes. Und rechts der ewige Dani Carvajal.
Eder Militao.
Ist wieder fit nach Kreuzbandriss. Ich weiß nicht, ob ich ihn in einem Champions-League-Finale schon reinschmeißen würde.
Okay.
Sage ich ganz ehrlich. Und dann Kamavinga, Valverde, Kroos. Davor Bellingham und da vorne Vinicius Junior und Rodrigo.
Ja, stellt sich auch fast von alleine auf, ne?
Ja, durch ein, zwei Ausfälle. Modric wird wahrscheinlich nicht starten. Den hat man in der Hinterhand, genauso wie José Lu. Ade Güler wird auch nicht starten. Da hast du aber schon drei Leute in der Hinterhand bei Real Madrid, die ein Spiel allein entscheiden können oder nochmal signifikanten Einfluss auf das Spiel nehmen.
Ja, absolut.
Und wir haben eben schon sehr, sehr viel über ihn gesprochen. Lass uns doch mal ganz kurz vielleicht auf die emotionale Geschichte dieses Finales kommen. Die Story Toni Kroos, letztes Karrierevereinsspiel, Champions League Finale in Wembley und Marco Reus letztes BVB-Spiel, auch in Wembley, es ist ein Champions-League-Finale. Es ist das deutsch-deutsche Duell zweier ganz großen der letzten 15 Jahre.
Und Mats Hummels sich bitte nicht vergessen.
Ist noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich wird es das sein, ja.
Ja. Hast du die Bilder gesehen aus Madrid am Wochenende?
Ja, natürlich habe ich mir die angeguckt.
Boah.
Sehr, sehr stark. Zeigt für mich auch, was für einen großen Stellenwert Toni Kroos im Ausland in Spanien bei Real Madrid hat, weil Real Madrid ist ja ein Verein, ich sag mal, die haben es die letzten Jahre auch schon mal geschafft, nicht so gut mit ganz, ganz großen Spielern ihres Vereins umzugehen. Ich denke da in erster Linie immer an Iker Casillas. Ich denke da auch ein bisschen an Sergio Ramos. Aber das, was wir bei Toni Kroos gemacht haben, war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, ich finde es immer so witzig, will ja eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen.
Ja, hat man gemerkt.
Ja, und dann geht er da so raus, alle stehen da Spalier und er so, ja, wen klatscht es ab, klatscht jemanden ab und dann ist er so fast am Ende. So, so,
ja, hört doch auf jetzt, hört auf Schluss, jetzt, reicht jetzt.
Lass halt mal spielen jetzt.
Ja, ich, Fußball spielen.
Ich bin hier zum Fußball spielen, ne, also Leute.
Ja.
Und dann wusste er auch nicht, wo gehe ich hin und was mache ich jetzt überhaupt.
Genau, weil Toni Kroos war ja letztes Spiel sehr, sehr, sehr große Ehre bei Real Madrid, war Kapitän.
Ja.
Ne, gibt's ja, also gibt's ja nur in besonderen Anlässen, weil das ist ja sehr, sehr klar geregelt. Wer ja die Mannschaft aufs Feld führen darf. Wieder ein weiterer Punkt für den Stellenwert. Und wie du sagst, war dann doch etwas besonders und zeigt auch so ein bisschen den Charakter von Toni Kroos außerhalb des Fußballfeldes vielleicht. Ja. Also, und wir haben es ja schon in der regulären Folge am Samstag, haben wir die veröffentlicht, gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen größeren und besseren Moment aufzuhören. Und wenn man auf dem Zenit und im, ich sag mal, fast in seiner Prime aufhören möchte, ist das der perfekte Moment und den hat Toni Kroos erkannt.
Ja, absolut. Ich glaube, er hätte auch noch nächste Saison ein anderes spielen können.
Auf jeden Fall, also von der Leistungsfähigkeit her ohne Probleme.
Aber, naja, jetzt hörst du vielleicht mit zwei Titeln, also
auf jeden Fall, also mit zwei Titeln, er ist Meister geworden und vielleicht Champions League, genau.
Also, ja, genau. Also ich meine mit zwei der möglichen größten drei Titeln in der Welt auf.
Genau, wenn du noch eine Chance hast, Europameister zu
werden. So Champions League, ja, größter Vereinsfußballtitel, EM, zweitgrößter Nationalmannschaftstitel.
Ja, auf jeden Fall.
So, und wenn du das schaffst, Alter, für jedem Fußballstadion müsste ein Denkmal von ihm stehen.
Gefühlt, ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Wir waren ja relativ positiv in der Unterhaltung, als wir gesagt haben, vielleicht ist Toni Kroos sogar Top 10 All-Time.
Ja.
Ja, deswegen, also bis jetzt.
Naja, wenn er die beiden Titel gewinnt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau, wenn er einen gewinnt, kann man auch schon drüber reden.
Ja, weil der hat ja 22 Titel, hat er schon gewonnen?
Nur mit Real.
Das nur mit Real?
Da sind nicht die Bayern-Titel mit drin.
Nee, also dann kann er noch 23 Real-Titel, das wäre brutal.
Ja, und dann eben 6-mal Champions League, wäre Rekord. So, also aktuell gibt es sehr, sehr viele Spieler bei Real Madrid, die 5-mal die Champions League gewonnen haben. Und ja, eben Francesco Gento, der 6-mal gewonnen hat als Europapokal der Landesmeister. Und noch ist er alleine.
Wo hat er gespielt?
Bei Real Madrid.
Gento?
Ja.
Echt? Okay.
Aber in den 50er, 60er Jahren.
Ja, okay.
Einer der größten Vereinsagenten bei Real Madrid.
Noch nie zuvor gehört, den Namen.
Oh, wirklich nicht? Setz dich mit ihm auseinander. War auch lange Ehrenpräsident bei Real Madrid. Schauen hatte einen ähnlich hohen Stellenwert, wenn nicht sogar noch einen Ticken höher, wie Toni Kroos bei Real.
Ah, okay.
Und wenn jetzt am Samstag das Spiel pro Real ausgeht, dann würden Nacho Fernandez, Luka Modric und Toni Kroos in den 6 Champions League-Kreis eintreten.
Bin ich ehrlich, würde ich den gönnen, wenn es nicht gegen Dortmund wäre.
kann ich verstehen, weil damit kommen wir zu Marco Reus. Lass uns noch kurz über Marco Reus sprechen.
Ja, Wahnsinn, ne? Was für eine Story,
Reise,
ne?
Und was für eine Reise,
ja. Also, hat in der Jugend von Borussia gespielt, dann kurzen Schwenker nach Aalen und Gladbach gemacht.
Dann nicht zu Bayern gegangen, sondern zur alten
Liebe? Zur echten Liebe.
Oh, stimmt, passend, ja.
Und in der ersten Saison bei Dortmund Champions League gespielt, Finale in Wembley gegen Bayern. Unglücklich verloren.
Ja.
Ja, und jetzt sein letztes Spiel wieder für den Verein. Wieder Champions League-Finale in Wembley.
Es ist ein Kreis, der sich schließt. Es ist auch ein bisschen, also es ist der verdiente Lohn für, ich sag mal, ewige Treue bei Marco Reus. Zumindest nach seinem zweiten Wechsel. Weil wir sind uns alle einig, dass der Phasen in seiner Karriere hatte, wo er wahrscheinlich noch über Dortmund hinaus auf einem Niveau hätte spielen können.
Locker, wer hätte sich 2014 nicht vor der WM verletzt?
Dann wäre er wahrscheinlich weg gewesen danach, ne?
Der hätte in der Bomben-WM gespielt und dann wäre er weg.
Ja, wobei ich habe bis heute ja die Theorie, wir sind nur Weltmeister geworden, wo Reus nicht mitgefahren ist. Aber das ist eine persönliche Theorie.
Ja.
Das würden wir 10 Jahre später nicht mehr ergründen können. Aber ja, Marco Reus, sehr, sehr herausragender Spieler. Am Ende sind es 2 Vereinstitel, 2 DFB-Pokalsiege und eben jetzt in Wembley die Chance für den Heimatverein beziehungsweise für den Verein seines Herzens die Champions League zu gewinnen.
Ja, krieg Gänsehaut.
Ja, es ist halt wirklich, und ich sag dir ganz ehrlich, hätten wir diese Folge letzte Woche aufgenommen, ne, ohne das angekündigte Toni Kroos-Karriereende, hätte ich gesagt, ey, ja, normalerweise musst du immer für Legacy argumentieren, aber für die Geschichte Marco Reus hätte ich es dem BVB gegönnt. Bei aller Liebe und Verehrung für Marco Reus, wir haben ja die Trikots, eins davon ist ein Marco Reus-Trikot aus seiner ersten Dortmund-Saison, direkt nach dem Wechsel. Ja.
Das da drüben?
Das hier? Ja. Genau, das hier ist es, ne?
Ja.
Ja. Ich halte es einmal in die Kamera. Ich bin bei Toni, muss ich ganz ehrlich sagen. So
nee, also gönn dem Marco doch mal einen großen Pokal.
Weil Toni schon 6 hat, von den ganz, ganz Großen. Also 5 Champions League und 1 Weltmeistertitel.
Ja.
Es fällt mir sehr, sehr schwer.
Und genau das Gleiche gönne ich auch Mats Hummels.
Das kommt auch noch dazu, ja. Mats Hummels, ne, Champions League-Finale auch 12-13 gespielt, mit dem BVB verloren. Hat ein bisschen mehr gewonnen, weil er auch mal kurz bei Bayern war. Ich tue mich trotzdem schwer damit. Es liegt aber auch daran, weil ich sehr, sehr großer Toni Kroos-Fan bin.
Ja, bin ich ja auch, aber trotzdem ist, nee, das sind 2 Menschen, die noch nicht so viel gewonnen haben.
Und ja, stimmt, aber
und für die Legende, Legacy. Ja, und die Legende Toni Kroos, die wird natürlich dann nochmal größer, aber die ist jetzt schon riesig.
Auf jeden Fall, hat man am letzten Wochenende gesehen. Lass uns abschließend dazu kommen, jetzt der finale Tipp. Wir sind in Hamburg, wie sagt man Butter bei der Fische, wie geht's aus?
Da habe ich mir schon viele Gedanken drüber gemacht.
Haben sich sehr viele Leute schon sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich auch. Ja.
Es ist super, super schwierig.
Unfassbar. Es kann wirklich alles passieren. Beide Mannschaften haben so eine gewisse Magic an sich. Ich weiß nur nicht, ob Carlos oder Edin stärker ist.
Ja, also Dortmund, also ich muss ja auf Dortmund tippen. Alles andere wäre eine Farce.
Ja, kann ich verstehen.
Weil ich glaube auch, da ist eine kleine Chance, das Spiel zu gewinnen.
Auf jeden Fall. Ein Spiel, 90 Minuten.
Weil du als Spieler dort das Spiel, das Finale, alles drum, das ist schon die Belohnung für eine super Champions League-Saison.
Genau, um es wie Jürgen Klopp zu sagen, der hat ja nun schon mal 3 Champions League-Finals verloren. Du hast trotzdem eine herausragende Saison gespielt, darfst halt nur den Pokal nicht mitnehmen.
Ja, genau. Und du musst ins Spiel absolut positiv reingehen, du hast nichts zu verlieren und diese Chance als sowieso David gegen Goliath, David ist der Kleinere, ne?
Ja, David ist der Kleinere, Goliath ist der Größere.
David, diese kleine Chance, die du hast, nutz sie einfach, weil du kannst nichts verlieren. Du hast jetzt schon gewonnen und ich glaube darauf musst du dich verlassen. Und da ist eine kleine Chance drin und deswegen sage ich 2-1, weil mehr als 3 Tore gegen Real traue ich, also mehr als 2 Tore gegen Real traue ich nicht zu. Das schaffen sie nicht.
Mhm.
Aber 2-1, Dortmund wird erst zurückliegen.
Mhm. Okay.
Ausgleich, Anfang zweiter Halbzeit.
Wann wird Marco Reus eingewechselt? Sag doch einfach.
Ja, Dortmund macht dann in der 75 plus das 2-1.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Und danach hilft das Aluminium.
dreimal Aluminium, José Lu.
Ja.
Ich glaube da nicht so ganz dran. Ich mach's kurz. 3-1 Real Madrid.
Okay, schauen wir mal.
Aber ist doch gut. So haben wir wie bei unseren Trikots in der Folge die Aufteilung. Es wird sehr, sehr spannend. Wir können jetzt am Ende der Folge sagen, wir sind am Samstag, den 1.6. zum Champions League Finale, zum Watchalong live auf Twitch. Also geht auf unser Instagram-Profil, klickt da auf den Hey-Link, direkt schon mal den Twitch-Kanal abonnieren. Wir werden wahrscheinlich so 21 Uhr ist Anschluss, 20:30 irgendwann live kommen. Ansonsten viel Spaß mit der Folge. Wir haben letzte Woche, beziehungsweise am Montag, noch den Rückblick auf die Bundesliga-Saison veröffentlicht. Den gerne noch hören. Dann davor gab es am Samstag eine Schnackenfolge. Also es gab anderthalb Wochen nichts und jetzt ganz, ganz viel. Deswegen sag ich von meiner Seite aus, reingehauen, viel Spaß beim Hören.
Nur der BVB.
Hala Madrid.